auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir reden hier heute über das Übersetzen von globalen Literatur und es geht in den Sudan. Dort spielt nämlich das Buch Der Messias von Darfur von Abdelaziz Baraka Sakin und übersetzt hat es Günther Ort. Hallo Günther.
Hallo, ich grüße euch.
Günther Ort ist Übersetzer und Dolmetscher für Arabisch und wir haben uns zusammengeschaltet mit Claudia Kramacek. Sie ist Moderatorin und freie Literaturkritikerin mit Schwerpunkt auf den Literaturen vom indischen Subkontinent und der arabischen Welt. Hallo Claudia.
Hallo ihr beiden.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, sage ich kurz einige Worte zu dem Autor und dem Buch. Abdelaziz Baraka Sakin wurde 1963 in Kassala im Osten des Sudan geboren. Seine Vorfahren kamen aber aus Darfur im Westsudan. Er hat Betriebswirtschaft studiert und für verschiedene internationale Hilfsorganisationen gearbeitet. Vor allem aber ist er einer der beliebtesten Schriftsteller im Sudan, obwohl seine Bücher dort verboten sind. Er lebt seit 2012 im Exil in Österreich und auch in Frankreich. Und eines dieser im Sudan verbotenen Bücher ist Der Messias von Darfur. Dafür hat er 2017 den Prix Littérature Monde in Frankreich bekommen. Und um dieses Buch soll es ja heute vor allem gehen. Darin erzählt er von zwei jungen Sudanesen, Ibrahim und Shikiri, die auf der Fahrt nach Khartoum aus dem Bus gezerrt und zum Militärdienst eingezogen werden. Ihr Einsatzgebiet ist Darfur und dort gibt es einen erbitterten Krieg zwischen der Regierung und der brutalen Miliz Janjaweed auf der einen und verschiedenen Rebellengruppen auf der anderen Seite. Und eines Tages begegnet nun Shikiri der jungen Frau Abdarrahman, die durch die Janjaweed alles verloren hat und ihm nach der Hochzeit offenbart, dass sie sich an ihn rächen will. Und das ist so ein bisschen der eine Handlungsstrang dieser Odyssee durch verschiedene Kampfgebiete und gewissermaßen der jüngeren Geschichte in Darfur. Und es gibt noch jemanden, der die Pläne aller beeinflusst und das ist eben der titelgebende Messias von Darfur. Claudia, wie hast du denn dieses Buch gelesen?
Ich muss gestehen, dass ich als erstes unglaublich beeindruckt war, weil ich dachte, aber das hat vielleicht auch etwas sozusagen mit meinen falschen Vorstellungen zu tun von sudanesischer Literatur. Ich war beeindruckt von der unglaublichen Modernität, mit der Barakat Sakin seinen Roman hier erzählt. Ein sehr komplexes Buch, aber eben ja unglaublich frisch und unerwartet, wie der Plot verarbeitet wird. Du hast es ja eben schon angedeutet, es ist ein sehr komplexer Plot aus einem sehr komplexen Krieg, fast nicht zu durchschauen für uns Westliche hier, wenn man nicht Spezialist oder Spezialistin ist für diesen Krieg und überhaupt für den Sudan. Und genau, das Zweite ist dann diese Komplexität dieser Kriegslage im Sudan, im Südsudan, in der Region Darfur, in die wir hier ja einen Ausschnitt sozusagen geliefert bekommen, einen sehr kleinen und zugleich doch sehr großen, sehr weit ausholenden Ausschnitt. Und ich habe einfach begriffen, wie wenig wir hier wissen und wie viel mehr wir wissen müssten.
Und Günther, wie war es für dich? Weißt du das noch, als du das Buch das erste Mal gelesen hast?
Das Buch wurde mir empfohlen von einer sudanesischen Kollegin und Freundin, weil der Roman im Sudan tatsächlich schon breit gelesen wurde zu der Zeit, das war um 2013/14. Und sie meinte, du als Literaturübersetzer solltest dich damit mal befassen. Vielleicht wäre das Buch es wert, ins Deutsche gebracht zu werden. Ich habe das gelesen und ich fand vor allem die Geschichte selbst sehr spannend. Zum einen eben anhand der Hauptprotagonisten Shikiri, aber auch dem Mädchen oder der jungen Frau Abdarrahman, die hat zwar einen Männernamen, ist aber eine Frau, auch das wird im Roman erklärt, mit dem typischen Maß an Ironie und Liebenswürdigkeit, die Baraka Sakin eigen sind, warum das so ist. Und neben dem Haupt, ja, weiß nicht, ist es der Haupt Protagonist, der Messias selbst, der bleibt ja immer so ein bisschen ungreifbar. Der scheint so ein bisschen zu schweben. Der bekommt keine richtigen Konturen und der drückt sich immer aus in ganz, ganz kurzen Sätzen, mit denen er allerdings imstande ist, offensichtlich jederzeit Anhänger und Anhängerinnen um sich zu scharen. Und im Zweifelsfalle auch Regimesoldaten auf seine Seite zu ziehen und damit also auf die Seite ja des Kampfes für das Gute, für den Frieden und für die Liebe und die Harmonie. Das ist eine, fand ich, sehr interessante und friedliche und liebenswürdige Botschaft in diesem Buch.
Also mir ging es da beim Lesen genauso. Ich fand, es hat diese eher Verworrenheit und auch Unübersichtlichkeit in Darfur hervorragend auf den Punkt gebracht, ohne dass es mir beim Lesen unübersichtlich vorkam. Und eben, dass dieses Buch so voller Ironie und ich fand auch manchmal wirklich bitterer Komik steckt. Und Günther, du hast es schon gesagt, dieses Buch wurde dir von einer Freundin aus dem Sudan empfohlen. Und es ist ja schon auch bei uns so, es gibt nicht Unmengen an Literatur aus dem Sudan. Es wird immer mal wieder was übersetzt, aber es ist schon eher wenig, würde ich sagen. Und wie ist es dann dazu gekommen? Also die Freundin hat dir das Buch empfohlen und du hast dann entschieden, das muss übersetzt werden, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das war in einer Zeit, als ich selbst noch recht häufig arabische Romane gelesen habe, die mir in irgendeiner Weise in die Hände fielen, sei es, dass es mir jemand empfohlen hat, sei es, dass ich darüber eine Rezension auf Arabisch gelesen hatte, sei es, dass ich es mir gekauft habe oder ein Autor, eine Autorin mir das Buch unaufgefordert geschickt oder geschenkt hat. All das kam vor und dann dachte ich zuweilen, oh, das ist jetzt wirklich ein Werk, das hätte es verdient, bekannt zu werden, auch in anderen Sprachen oder in der deutschen Sprache. Und dann bin ich losgezogen und habe das bei Verlagen beworben. Ja, also das ist jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Also ich krieg Anfragen von Verlagen. Für mich eine natürlich positive Entwicklung. Und dann kann ich selber sagen, okay, das Buch nehme ich oder das lieber nicht. Oder ich habe zurzeit zu viel zu tun oder whatever in der Richtung. Also ich hatte das Buch gelesen und dann hatte ich auch den Kontakt zu Baraka Sakin bekommen. Er lebte damals in Saalfelden, Österreich. Und dann haben wir beschlossen, dass wir uns mal kennenlernen. Ich habe ihn dann mal im Sommer darauf besucht. Und er glaubte auch eine Möglichkeit zu haben, das Buch auf Deutsch zu veröffentlichen und sagte, ich könne ruhig schon mal mit dem Übersetzen anfangen. Er ist auch in Vorkasse gegangen. Also es war ein recht ungewöhnlicher Weg. Letztlich hat diese Schiene nicht funktioniert und wir mussten dann nochmal neu nach einem anderen Verleger suchen. Das hat letztlich dann dankenswerterweise Stefan Trudewind von Edition Orient in Berlin übernommen. Aber die Geschichte ging noch ein bisschen, oder die Vorgeschichte ging noch ein bisschen weiter, denn nicht nur besuchte ich Baraka Sakin, den Autor, der ja in Österreich als Flüchtling lebte und dort Asyl hatte, sondern ich bin daraufhin auch nach Sudan gefahren. Das war damals meine erste Reise, denn zum einen hatte ich in Kairo ohnehin zu tun und es war von da also quasi nicht weit und zum anderen war klar, also man kann ein Buch aus dem Sudan nicht wirklich gut übersetzen, wenn man das Land gar nicht gesehen hat. Also nach Darfur zu fahren, war nicht denkbar damals. Wäre auch jetzt natürlich wieder, wir werden darauf sicher noch zu sprechen kommen, erst recht nicht mehr möglich. Aber zumindest mal ein Gefühl für das Land, die Leute und die Sprache zu bekommen. Und da wollte ich eigentlich schon immer mal hin. Und jetzt hatte ich einen konkreten Anlass. Und bevor ich das Buch noch ganz fertig übersetzt hatte, war ich also auch schon in Khartoum und der Schriftstellerverband hatte davon also Mitteilung bekommen, dass ich da bin und hatte sofort innerhalb einer Woche eine Veranstaltung dazu organisiert. Und wir haben dann in Khartoum eine Open-Air-Veranstaltung gemacht an einem warmen Abend im November. Und das war sehr gut besucht. Und ich sollte dann referieren, also wie es kam, dass ich dieses Buch übersetze. Das war ja noch während des Übersetzens. Und überhaupt, inwieweit sudanesische und arabische Literatur im deutschsprachigen Raum bekannt ist. Und da gab es eine lebhafte Diskussion, auch wenn das war alles noch unter der Bashir-Zeit, auch wenn, ich glaube, ein halbes Jahr später der Schriftstellerverband dann geschlossen wurde und verboten wurde, die Gelder konfisziert wurden etc. Aber die haben sich trotzdem getraut, also dieses Buch, das er an sich schon im Sudan verboten war, auf einer öffentlichen Veranstaltung vorzustellen und zu besprechen und darüber zu diskutieren. So, und dann hatte ich so einen besseren Einblick in das Land und konnte die verschiedenen lokalen Benennungen, die von denen im Buch sehr viele vorkommen, auch dann richtig zuordnen und war also nicht mehr nur darauf angewiesen, den Autor selbst dazu zu befragen, was natürlich an sich auch schon ein Vorteil ist, wenn man das kann beim Übersetzen.
Das wäre jetzt auch eine meiner nächsten Fragen. Was ist das denn für ein Arabisch, das im Sudan gesprochen wird?
Sudanesischer Dialekt, beziehungsweise je nach Landesteil auch wieder mit Varianten. Aber trotzdem werden Bücher natürlich auf Hocharabisch geschrieben. Aber es gibt eben diese lokalen Vokabeln oder Benennungen oder auch Gegenstände, die es nur im Sudan gibt, so etwas wie Rakuba, also das Sonnendach aus Schilf oder aus Stroh, das eben überall mal steht, damit man sich in den Schatten setzen kann, findet man in keinem arabischen Land, also weder die Sache noch das Wort dafür. Mal als ganz einfaches Beispiel.
Und wie bist du dann mit solchen Wörtern beim Übersetzen umgegangen von diesem Buch?
Nun, also das ist jetzt, wie gesagt, einfaches Beispiel. Dann übersetze ich das eben mit Sonnendach oder Sonnensegel. Also da muss ich nicht unbedingt dazu schreiben, das heißt auf Sudanesisch Rakuba. Übrigens bin ich sowieso kein Freund davon, dass man alles erklärt oder in Fußnoten erläutert oder in Klammern angibt beim Übersetzen, sondern eher vielleicht nochmal mit einem erklärenden Adjektiv versieht, sodass es den Lesefluss nicht stört.
Ja, Günther, du hast ja schon gesagt, es ist ein Autor, der mit großer, feiner Ironie schreibt, der das Land verlassen musste. Und gehst du mit mir, wenn ich sage, ich habe diesen Roman, empfinde diesen Roman als extrem modern? Und wenn du das auch sagen würdest, würde mich interessieren, ist der so etwas wie outstanding mit dieser doch sehr modernen Form des Erzählens? Es ist ja auch ein relativ freizügig erzählender Roman.
Ich würde nicht sagen, dass der einzige ist, der modern schreibt. Es ist ja allgemein die Tendenz, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, in Ägypten wird so geschrieben und im Irak so und in Marokko wieder anders, sondern das ist mittlerweile ein sehr individueller Stil, den jeder Autor, jede Autorin für sich pflegt. Und im Sudan sind in den letzten Jahren viele Romane erschienen. Und nicht nur der von Baraka Sakin hat da Aufsehen erregt. Übrigens schreibt er auch sehr viel. Der hat ja mittlerweile schon wieder, glaube ich, zwei neue Romane mindestens vorgelegt. Mit der Freizügigkeit, ja, das mag sein, dass das so ein bisschen eine eigene Art ist von Baraka und dass er damit, ich würde gar nicht sagen, dass er damit provozieren will, sondern dass das einfach seine Einstellung zum Leben ist. Ich habe diese eine Liebesszene, als Abdurrahman zum ersten Mal mit Shikiri allein in der Hütte ist, von der Tante Kharifia, als sehr angenehm empfunden und als sehr positiv und als sehr im besten Sinne freizügig empfunden in der ganzen Atmosphäre. Andererseits gab es auch deutsche Leser in meinem Bekanntenkreis, die mir Rückmeldungen gegeben haben, die gesagt haben, dass sie sich in dem Buch konfrontiert gesehen haben mit einer Vielzahl an brutalen Szenen. Das war mir seltsamerweise beim Übersetzen gar nicht so aufgefallen. Also, dass die drin sind, ja. Also die Gräueltaten der Janjaweed, also der Milizen, die Präsident al-Bashir damals geschaffen hat, um sie im Darfur gegen die afrikanischen Stämme einzusetzen. Die sind natürlich extrem schockierend, das ist richtig. Ich fand aber nicht, dass diese blutigen Szenen zu großen Raum einnehmen in diesem Roman oder dass sie ihn zu sehr prägen. Also da kenne ich ganz andere Romane, beziehungsweise, dass man das mit hineinbringt, gehört ja auch dazu. Es geht ja hier um einen Krieg und es geht hier um einen blutigen Konflikt und der wird ja auch in all seinen historischen Wurzeln und seinem Werdegang beschrieben. Also, dass das nichts ganz Neues ist. Es wird ja in dem Buch auch beschrieben, wie der Sklavenhandel im Sudan über die Jahrhunderte schon vonstatten ging. Es wird die Beziehungen zwischen den afrikanischen und arabischen Stämmen in Darfur beschrieben. Für Baraka ist die Herangehensweise die, früher sind die eigentlich friedlich miteinander klargekommen. Und die haben auch untereinander geheiratet und die konnten sich einigen, wenn sich mal die eine Sippe und der andere Stamm mal hier und mal da ansiedeln wollten. Und dass man das beilegen konnte über verschiedene Mechanismen. Also auch diese alten tribalen Verständigungsmechanismen werden hier sehr ausführlich dargelegt und wie man miteinander verhandelt und wie man miteinander spricht. Das ist mir viel mehr im Gedächtnis geblieben als die Beschreibungen von Massakern oder Vergewaltigungen, die es in diesem Buch auch gibt.
Claudia, wie ging es dir?
Ich fand ihn schon sehr brutal beim Lesen und gleichzeitig fand ich, und ich denke das jetzt nochmal, wenn du das so ausholst, was alles sozusagen im Hintergrund so mit reinspielt, also was Baraka Sakin alles so mitbringt an Informationen und Wissen, das er ja für uns als Leser und Leserin transportiert. Diese Mischung, die finde ich ganz erstaunlich. Also dass wir einerseits diesen knallharten Realismus haben, immer ganz nah an den Figuren sind, dass es aber dann immer sozusagen diesen Zoom gibt, wo der Horizont geöffnet wird, in dem eben auf den geschichtlichen Hintergrund verwiesen wird, den Sklavenhandel eben, diese tribalen Auseinandersetzungen, dass der Krieg uns auch ein bisschen verständlicher wird, dass es da eben eigentlich gar nicht um tribale Kämpfe geht, sondern um was ganz anderes, nämlich das Streben nach Macht. Und dann gibt es eben diese Elemente, die ja, diese ganz zärtliche Note haben, wie eben diese wunderbare Liebesszene. Und es gibt eben aber auch, und da möchte ich nochmal doch auf diese Figur der Abdurrahman zu sprechen kommen. Für mich hat diese Frauenfigur, die ja wirklich eine gepeinigte Frau ist, und trotzdem ist sie eine unglaublich starke Frau. Sie ist eine Kämpferin, eine Kriegerin, muss man sagen. Sie ist mehr Krieger als ihr Ehemann, ihr frisch gebackener. Und da hatte ich dann immer mehr die Frage gestellt, ist das zugleich auch eine Art bewusste Überzeichnung in etwas, was den knallharten Realismus übersteigt? Also ist das sozusagen eine real gezeichnete Figur dort, wo sie all ihre Freiheiten als Frau wiederum hat? Sie nimmt sich Sex, sie nimmt sich diesen Mann, sie nimmt die Waffen. Ist das realistisch oder ist das etwas, wo Baraka Sakin eben auch uns Räume in etwas ganz anderes öffnet? Fragezeichen.
Also ich muss sagen, ich habe das tatsächlich gar nicht so sehr als so eine Utopie oder so gelesen, sondern für mich war das zum einen so ein Rückgriff auf sowas Historisches. Also es gab ja in der Geschichte des Sudan schon auch durchaus starke Frauen. Und zum anderen fand ich es jetzt bemerkenswert, der Roman ist ja schon 2012 erschienen, aber jetzt gerade bei der Revolution im Sudan war es ja auch so, dass Frauen ganz stark an den Demonstrationen beteiligt waren. Also es heißt ja, dass 2/3 aller Demonstrierenden waren Frauen. Und weltweit ist dieses Foto berühmt geworden, wo die eine Studentin in einem weißen Kleid einfach nur irgendwo steht. Und das passt natürlich irgendwie schön zu diesem Bild, dass Frauen gewaltlos Widerstand leisten. Aber tatsächlich war es ja wohl auch so, dass bei den Demonstrationen es viele Frauen waren, die diese Tränengaskartuschen zurückgeworfen haben und sowas. Also die sind schon aktiv mit Taten, Taten, die letztlich Gewalt zur Folge haben, irgendwie in Erscheinung getreten. Und für mich passte die Abdelrahman so gut in dieses Bild. Also passte für mich da sehr gut rein, weil ja, ihr ist ganz viel passiert. Sie wurde mehrfach vergewaltigt und wir wissen alle, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird. Und jetzt hat sie aber auch erkannt, dass ihr Körper auch eine Waffe ist und setzt ihn halt auch selbst so ein. Und deswegen fand ich sie schon bei aller Fiktionalität hart an der Realität.
Ja, Sonja, das finde ich gut, dass du das erwähnst, die Rolle von Frauen und insbesondere jungen Frauen bei der Revolution, die sudanesische Bevölkerung ja versucht hat gegen das al-Bashir-Regime. Das ist absolut richtig. Eine Revolution, die zunächst Erfolg hatte, insofern als al-Bashir abgesetzt wurde und dann aber durch das ein Militärregime ersetzt wurde, von dem man glaubte, es sei nur vorübergehend und man könnte Schritt für Schritt die Macht an eine zivile Regierung und in ein demokratisches System überführen. Mittlerweile haben wir gesehen, dass genau diese Janjaweed-Milizen, die hießen ja offiziell Rapid Support Force, also RSF, von al-Bashir geschaffen und gegen die afrikanischen Stämme in Darfur eingesetzt, dass genau die jetzt noch einmal gegen das an sich temporär herrschende Militärregime geputscht haben und den Sudan jetzt in einen fürchterlichen und aussichtslosen Krieg gerissen haben. Also auch die Hauptstadt und alle großen Städte des Landes schlimmer, als es vorher zumindest in diesen Gebieten der Fall war. Und Darfur versinkt noch einmal in Gewalt und erleidet noch einmal dieselben ethnischen Säuberungen von denselben Tätern oder Gruppierungen noch einmal ausgeführt. Insofern könnte man das Buch natürlich auch jetzt noch mal vor diesem aktuellen Hintergrund lesen, um sich die politischen Hintergründe dieses Krieges anschaulicher zu machen. Obwohl ich kein Freund dessen bin, dass man sagt, man sollte alle die arabischen Romane lesen, um die Politik besser zu verstehen. Aber gut, es ist in diesem Fall tatsächlich ja schon ein politischer Roman. Andererseits würde ich die Frage von Claudia am liebsten Baraka Sakin selbst stellen, ob es vielleicht eine solche Frau Abdelrahman gegeben hat oder ihr eine gekannt hat und vor diesem Hintergrund diese Protagonistin also fiktional neu gestaltet oder gezeichnet hat oder ob er von ihr gehört hat. Aber was anderes, was wir jetzt noch nicht zum Thema hatten, es ist eben dieser Messias. Warum heißt denn der so? Also das ist ja das arabische Wort Messias. Messias kommt ja von diesem arabisch bzw. hebräischen Wort, der Gesalbte. Wie kann denn ein Messias, also mit Bezügen zu Jesus in einem fast durchgehend islamischen Land wie Sudan auftreten? Das gab es aber und gibt es tatsächlich immer mal wieder. Es gibt immer mal wieder im Sudan sehr viel mehr als in anderen arabischen und islamischen Ländern Figuren, die sich zu einem Gesandten, zu einem Gott gesandten Propheten erklären und die nennen sich dann entweder Messih, also Messias oder Mahdi. Unter britischer Herrschaft hatten die Briten schon mit einem Mahdi zu tun, der auch breite Bevölkerungskreise auf seine Seite gezogen hat und gegen die Briten gekämpft hat zu tun. Und wie Baraka mir einmal sagte, die nennen sich abwechselnd Mahdi und Messih und Nabi, also Prophet. Jeweils sie glauben, eine prophetische Eigenheit zu haben und von vielen hört man vielleicht nie mehr, weil sie überhaupt niemanden um sich scharen können, aber in manchen Fällen passiert das eben und auch in ganz unterschiedlichen Landesteilen, dass denen geglaubt wird oder dass sie eine Anzahl von Anhängern, Gläubigen, Sympathisanten, wie immer man das bezeichnen mag, um sich scharen können. Also das ist nicht reine Fantasie.
Und trotzdem hat dieser Mahdi, dieser Messias, für mich auch ein bisschen so eine Sonderposition in diesem Roman. Auch das ist für mich so ein Element, was aus diesem klaren Realismus wie so herausgeschnitten ist. Er ist eine Erlöserfigur, eine Sehnsuchtsfigur, eine Hoffnungsfigur. Ja. Und je länger wir mit ihm sind, am Anfang scheint er ja noch sozusagen real zu existieren und am Ende löst, das wollen wir jetzt nicht vorausnehmen, aber er löst sich ja sozusagen immer mehr auf. Also man kann ihn eigentlich, je länger wir mit ihm zu tun haben, immer weniger konkret fassen. Und auch das hat mir sehr gut gefallen. Das ist wie so eine Ebene, die so diesen realistischen Kontext dieses Krieges so total durchschneidet. An der Stelle hatte für mich was gemeinsam mit dieser Frauenfigur, die für mich eben auch schon eine Hoffnungsfigur auch ist. Und trotz alledem habe ich so das Gefühl, um nochmal auf diesen Konflikt zurückzukommen, eigentlich kann man überhaupt nicht sagen, wer in diesem Konflikt der Gute und der Schlechte ist. Das scheint mir so ineinander verwoben, weil alle so gegeneinander ausgespielt worden sind und von so vielen Ziehkräften beeinflusst worden sind, politischen Ziehkräften, dass mir scheint, man kann gar keine Seiten benennen, die rechts und links stehen und die einen sind die Guten, die einen sind die Schlechten. Und das fand ich irgendwie auch schockierend, also zu begreifen, dass alle in diesem Konflikt Spielbälle der höheren Mächte sind. Würdest du das auch so sehen, Günther?
Ich finde aber andererseits die Rebellen. Es gibt ja ein, glaube ich, Kapitel, ein ganzes Kapitel, das in den Marra-Bergen bei den Rebellen spielt. Die werden dann doch sehr persönlich und sehr nahbar und zum Teil fast liebenswert dargestellt. Also nicht nur Abdurrahman selbst, sondern sogar dieser Anführer Sharon. Witzig übrigens auch, dass man im Sudan einen Rebellenführer, auch das ist laut Baraka nicht seiner Fantasie entsprungen, benennt nach dem israelischen General Sharon, weil er eben so viele Schlachten geschlagen hat. Also bei denen wird nicht unterstellt, dass die Instrumente sind oder nur Handlanger sind für eine ausländische Macht. Soweit würde ich da nicht gehen. Beim Regime schon eher. Also da wird dann zum Teil mal gesagt, chinesische Kampfbomber, die da über die Rebellen hinwegfliegen und meistens nicht treffen, weil die Piloten selbst so aufgeregt sind und schnell wieder wegfliegen, weil sie Angst haben, abgeschossen zu werden, etc. Solche Dinge.
Ich finde, er schafft es auch, dass man sich schon, persönlicher, er hat es bei mir zumindest geschafft, dass ich ganz klar wusste, auf wessen Seite ich mich verorte. Das ist natürlich auch literarisch gewollt und da spielt dieses Kapitel, was du gerade genannt hast, Günther, eine große Rolle, aber natürlich auch die Taten, die wir geschildert bekommen, denn ich fand die Gewalt nicht übermäßig, dafür, dass das Buch von einem gewalttätigen Konflikt handelt, aber wir erfahren natürlich schon viel von Metzeleien, von Vergewaltigungen, Kinder werden ermordet und so weiter. Aber diese ganze Gewalt macht natürlich auch die Rebellion oder den Widerstand, den Protest dagegen für mich sehr gut oder sehr, also einfach nachvollziehbar.
Ja, ich finde das gut, dass wie du das jetzt dargestellt hast. Was man vielleicht auch noch gut herauslesen kann, ist, dass man sich sehr pragmatisch zum Teil entweder den Regimetruppen oder den Rebellen anschließt. Also dass das nicht immer nur eine Gewissensentscheidung ist und eine, die auf politischen Überzeugungen beruht, sondern eben auch darauf, auf irgendwelchen Zufällen oder wo man gerade wohnt oder hineingeboren wurde. Und dass insofern viele Figuren, das wird ja auch angedeutet, eine sehr durchwachsene Geschichte haben und die so und so viele Jahre in der Armee waren und dann bei den Rebellen oder auch umgekehrt und dass es da auch Verrat gibt, ja.
Ich glaube, das meinte ich vorhin auch. Am Ende geht es denen wirklich nur ums Überleben. Als ich sagte, man kann die gar nicht so klar verorten, wer ist der Gute, wer ist der Schlechte, weil viele Handlungen eben nicht aus ideologischen Überzeugungen geschehen, sondern schlicht aus der Frage, wo kann ich jetzt verdammt nochmal meinen Kopf für das nächste halbe Jahr retten? Und das finde ich so irre. Also das hast du, finde ich, jetzt sehr schön beschrieben. Ein anderes Thema, was ich auch total spannend fand, was an der Figur von Ibrahim wirklich nur so im Hintergrund auf, aber was dann doch eben auch ein bisschen mehr erläutert wird, ist der Sklavenhandel, die Geschichte des Sklavenhandels im Sudan und überhaupt ja in den afrikanischen Ländern. Also davon hatte ich überhaupt keinen blassen Schimmer und ich dachte, krass, und das sozusagen die Einheimischen das noch länger eigentlich aufrechterhalten wollten als dann die Briten. Shocking für uns als westliche Leser auch auf eine Art und Weise. Wie ging dir das, Günther?
Und nicht nur das, sondern dass auch Sudanesen heute noch diesen Blick zum Teil weitertragen und weiterführen und schauen, wie dunkel oder weniger dunkel pigmentiert jemand ist und ihn entsprechend gesellschaftlich einstufen und dass etwas hellere Leute, wenn sie in Machtpositionen sind, zu dunkleren Menschen heute noch Sklave sagen, also das arabische Wort Abd. Das sind Sachen, da dachte ich auch, hups, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und ich finde, das ist etwas, was man Baraka wirklich zugutehalten muss, dass er so vorbehaltlos und mit einer solch harten und schonungslosen Kritik über den Sudan und die Sudanesen schreibt. Ja, also das ist schon etwas, womit er aneckt und was natürlich auch damit zu tun hat, dass seine Bücher dann verboten wurden unter dem alten Regime. Aber auch jetzt, auch neuere Bücher, die ich noch nicht alle gelesen habe, habe ich mir sagen lassen, die sind zum Teil wieder so oder enthalten irgendwelche freizügigen Szenen, die auch in anderen arabischen Ländern gar nicht so gerne gesehen werden. Ich habe jetzt zufällig mitbekommen, weil ich hier nächstes Jahr auf die Buchmesse in Oman eingeladen bin, dass Baraka Sakin dort nicht hinkommen soll. Dass er dort eigentlich hätte auftreten sollen. Also wenn es um einige Kuratoren gegangen wäre, dass er aber aus diesen Gründen dort nicht eingeladen wird, weil das als ein bisschen zu schamlos empfunden wird oder manche seiner Bücher. Also er hat diesen Ruf und er ist vielleicht auch nicht unglücklich damit. So ist Baraka.
Und das ist auch ein Aspekt, über den ich sehr, sehr gerne noch reden möchte, denn ja, dieses Buch ist nah an der Realität, wir lernen ganz viel und. Aber ich muss es nochmal ansprechen, es ist manchmal einfach auch, es ist sehr ironisch. Ich fand es auch teilweise sehr komisch. Das hat natürlich, liegt zum einen an so bestimmten Handlungselementen. Also natürlich sind es 666 Soldaten, die auf diesen Messias geschickt werden. Und dann gibt es Zimmerleute, die Kreuze bauen, an die der Messias und seine Anhänger genagelt werden sollen. Aber, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf die sprachliche Ebene, das sind nicht einfach nur Zimmerleute, sondern es sind in diesem Buch immer mehr oder weniger gut geschulte Zimmerleute, was dann immer wieder so erwähnt wird. Und ich stelle mir gerade ja so einen Tonfall einfach sehr schwierig zu übersetzen vor. Also wie hast du diesen Ton gefunden, Günther, diesen Erzählton?
Also ich finde gerade eine ironische Ausdrucksweise lässt sich sehr dankbar übersetzen ins Deutsche. Das ist gar nicht so schwer. Und man muss es nur erkennen, also dass das eben in dem Fall ironisch ist und dass das keine unbedingte exakte Beschreibung ist, sondern man muss den Tonfall insgesamt so begreifen und dann im Deutschen wiedergeben. Also das finde ich nicht die große Herausforderung dabei. Schwieriger war vielleicht ja manches, was eben für einen Sudanesen leicht verständlich ist, aber was nicht weiter ausgeführt wird, dass man das in der deutschen Fassung vielleicht ein bisschen näher erklären muss. In dem Fall habe ich dann auch Rücksprache gehalten mit dem Autor und der hat mir sofort ein grünes Licht gegeben und gesagt, ja, mach da noch einen Halbsatz dazu, damit es verständlich wird. Ja. Welche Funktion hat ein, weiß ich jetzt nicht, einer dieser tribalen Friedensrichter, mhm. ja, beispielsweise. Da deutet das im Sudan dafür gebräuchliche Wort, erklärt das schon alles, aber in der Übersetzung muss man das ein bisschen genauer herausarbeiten.
Ich muss sagen, das ist einem überhaupt nicht störend aufgefallen beim Lesen. Also manchmal hat man ja so das Gefühl, oh, da wurde jetzt doch sehr auf das westliche Publikum hin nochmal immer so kleine Extras eingefügt, aber in diesem Text liest sich das sehr wie im Fluss, muss ich sagen. Also
das habe ich auch nur sehr sparsam gemacht, muss ich auch sagen. Also das, auf gar keinen Fall habe ich hier eine Adaption vorgenommen, sodass der Text jetzt anders ist als vorher.
Und ich finde auch genauso ist es mit dem Nachwort. Es gibt ja ein Nachwort zu dem Buch, das ist von Enrico Inge geschrieben und das liefert wichtige Informationen, also sozusagen ein bisschen was von diesem historischen Hintergrund, sehr komprimiert, aber so, dass für mich, also ich so gefühlt, so die drängendsten Fragen beantwortet wurden auf diese Weise.
Ich war sehr dankbar für diese Initiative von Stefan Trudewind, also dass er meinte, ein Nachwort eines Sudan-Kenners täte dem Buch gut und das, glaube ich, tut es auch. Also diese 4-5 Seiten von Enrico Ille könnte man auch, bevor man den Roman liest, durchlesen, aber erklärt tatsächlich nochmal manches von dem, was wir jetzt hier besprochen haben. Was sind eigentlich Beweggründe, Motivationen für Regimesoldaten oder Rebellen und vor welchem historischen Kontext sich das abspielt? Diesen Kontext hat er vor allem im historischen Ablauf nochmal wiedergegeben, aber deckt sich doch sehr weitgehend mit dem, was auch Baraka Sakin in dem Buch selber anführt.
Ich habe tatsächlich über diese Frage nachgedacht, hätte ich es lieber als Vorwort gehabt oder als Nachwort? Und ich fand es gerade gut, dass es ein Nachwort ist, weil ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt mein eigenes Bild von diesen Konflikten und kann es jetzt so ein bisschen mit der Realität abgleichen, um zu gucken, wie steht das zueinander?
Das ging mir auch so. Und das würde ich auch gerne noch mal betonen, also dass man diesen Roman oder man kann diesen Roman sehr gut lesen, ohne dass man erstmal große Kenntnis hat von diesem sehr komplexen Konflikt. Denn der bildet den Hintergrund, aber wir sind so nah an den Figuren und an dieser wunderbaren Figurenzeichnung von diesen drei Personen, dass ich immer das Gefühl hatte, diese Figuren nehmen mich an die Hand und es geht ja um das Überleben.
Ja, zum Abschluss, ich habe noch eine Frage zur Literatur aus dem Sudan, denn es ist ja jetzt gerade, wir nehmen diese Folge im November 2023 auf, Ende November 2023, das muss man, glaube ich, schon sagen, weil die Folge wird später ausgestrahlt und wir wissen nicht, was bis dahin im Sudan alles noch passiert, aber jetzt gerade war ja ausnahmsweise, muss man leider sagen, auch in einigen Medien zu lesen, dass was im Sudan gerade los ist. Und dieser Krieg im Sudan, der aktuell stattfindet, kriegt ja weniger Aufmerksamkeit als andere Kriege. Aber da sind 20 Millionen Menschen auf der Flucht. Was du vorhin schon gesagt hast, es finden wieder Massaker statt. Und ich habe so, es gibt ja so einerseits das Vorurteil gegenüber Literatur, gerade aus dem globalen Süden, die ist immer wieder dann interessant, wenn dort irgendwie gerade was los ist, wenn da ein Krieg ist oder eine Krise herrscht, dass dann Menschen oder auch Verlage anfangen, sich für Literatur aus den Regionen und Ländern zu interessieren. Und wie ist es bei Literatur aus dem Sudan? Was hast du für einen Eindruck? Wie wird die in Deutschland wahrgenommen? Oder wird sie überhaupt wahrgenommen?
Ich glaube nicht, dass im Feuilleton sudanesische Literatur in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten eine besondere Rolle gespielt hat. Also über den Tayyip Saleh hinaus, der ja in den 70er Jahren schon seinen berühmten Roman Zeit der Wanderung nach Norden vorgelegt hat, ist aus dem Sudan kein Autor groß zur Kenntnis genommen worden. Das gilt vielleicht ein bisschen für die arabische Literatur insgesamt, aber wir sollten es auch nicht immer so verengen. Welche koreanischen Autoren kennen wir denn in Deutschland? Welche mongolischen Autoren kennen wir und aus anderen afrikanischen Ländern? Welche Bücher dringen bis zu uns durch? Also da ist doch die Bereitschaft doch begrenzt, dass man sich mit Literatur aus anderen Kulturen auseinandersetzt. Also aus was europäische Literatur und aus europäischen Sprachen übersetzte Romane ist was ganz anderes und aus den USA natürlich.
Ja. Ich glaube, es ist generell ein großes Problem tatsächlich der Literaturen aus dem globalen Süden und zwar allemal der Länder, die literarisch hier wirklich noch weiße Landkarten sind, sehr unbeschriebene Blätter, dass diese Literaturen entweder wirklich gar nicht von Interesse sind, rein literarisch. Es geht ja auch oft die Vorstellung einher, naja, literarisch haben die jetzt so gar nicht so viel zu bieten wie die westlichen Literaturen. Und sie kommen eben dann tatsächlich gerne ins Spiel, wenn es Konflikte gibt, in der Hoffnung, dass man mittels der Literaturen dann etwas über diese Konflikte versteht. Ich finde dieses Ansinnen einerseits nachvollziehbar und auch legitim. Es darf aber eben nie zu Lasten der Vorstellung gehen, dass das keine literarischen Literaturen sind. Und ich bin insofern sehr froh, dass ein Roman wie jetzt von Baraka Sakin es tatsächlich auf den deutschen Buchmarkt geschafft hat. Nicht vor dem Hintergrund, dass dort ein oder dieser Konflikt gerade jetzt wieder total aktuell ist und neu aufgeflammt ist, sondern einfach vor dem Hintergrund, dass wir immer noch viel zu wenig von den literarischen Landkarten des globalen Südens überhaupt wissen. Und es sind einfach immer Schätze zu heben.
Und es erscheint jetzt tatsächlich dann im Februar nächsten Jahres soll eine Übersetzung erscheinen von Ghost Season von Fatin Abbas, von der sudanesischen Autorin, die aber auf Englisch schreibt, wie ja auch andere Autorinnen und Autoren aus dem Sudan. Glaubst du, es ist noch leichter für Literatur, die aus dem Englischen übersetzt werden muss, Verlage und Leser zu finden, als zum Beispiel aus dem Arabischen?
Die Verlage sind eher bereit, sich mit Büchern zu beschäftigen, die auf Englisch oder Französisch geschrieben wurden, weil sie es dort selbst oder die Lektoren selbst lesen können und sich selbst ein Bild davon machen können, um was es in diesen Büchern geht. Und das wird auch deswegen gerne gemacht, weil man da die Übersetzung beispielsweise abgleicht mit dem Original. Das ist im Arabischen alles nicht so leicht möglich. Also wenn ein Verlag sich darauf einlässt, wir nehmen dieses oder jenes arabische Buch, dann muss da schon ein recht großes Vertrauen vorliegen zum Übersetzer oder zum Übersetzer und zum Autor, weil man sich darauf verlassen muss. Also man hat vielleicht nur das erste und zweite Kapitel auf Deutsch bekommen als Leseprobe und sagt dann, okay, das klingt interessant. Wir beauftragen Sie mit der Übersetzung des gesamten Buches, aber erst am Ende weiß auch der Verlag, ob es eigentlich den eigenen Erwartungen entsprochen hat.
Ja, das ist das Schicksal aller Literaturen aus dem sogenannten globalen Süden. Es bleibt weiterhin die englische Sprache, der Schlüssel und das Tor auf den westlichen Buchmarkt. Und umso wichtiger, finde ich, sind Aktivitäten und Organons wie unsere, nämlich der Weltempfänger, dass wir immer noch gucken, was gibt es denn in den Sprachen oder welche Literaturen gibt es in den Sprachen, die tatsächlich dort sozusagen gesprochen werden, nämlich zum Beispiel in der arabischen Sprache, dem sudanesischen Arabisch. Das heißt nicht, dass die anderen Literaturen, die in englischer Sprache geschrieben werden, schlechter sind. Aber ich glaube, es ist wirklich Gold wert, wenn man immer noch versucht, die Sprachen auch zu retten, und zwar die literarischen Sprachen auch zu retten. Und da immer auch noch versuchen, die hier auf dem Markt abzubilden, denn das eine bedingt das andere. Je weniger der westliche Markt diese Übersetzungen auch einkauft, umso schwieriger ist es natürlich auch für Autoren und Autorinnen in den Ländern vor Ort, allemal bei politisch bedrohten Autoren, verfolgten Autoren, wie jetzt eben Badaka Sakin, die in ihren eigenen Ländern gar nicht mehr publizieren dürfen. Denen bleibt ja nur sozusagen die Publikation in andere Sprachen, damit sie auch gehört werden.
Ja, das war es dann für heute. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt und viel erfahren.
Vielen Dank dir, vielen Dank Günther.
Sehr gerne. Tschüss.
Und vielen Dank auch an euch, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de. Und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.